Die Polizei sorgt für Ruhe und Ordnung. Das ist gut so. Aber in Einzelfällen führt sie auch zu Unruhe und Unordnung. Dann nämlich, wenn Polizeieinsätze aus dem Ruder laufen. Und dann sind Betroffene vor Gericht meistens machtlos. Strafverfahren gegen Polizistinnen und Polizisten werden entweder gar nicht erlaubt oder dann eingestellt. Seit über 20 Jahren kritisieren das internationale Gremien, unter anderem auch der UNO-Menschenrechtsausschuss. Sie sagen, der Rechtsschutz gegen Polizeigewalt in der Schweiz sei ungenügend. Was läuft da schief? Welche Lösungsansätze gibt es? Und wieso kommen wir da nicht vom Fleck? Eine Diskussion über die Macht der Polizei und die Ohnmacht der Betroffenen. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio ist die Redaktorin Sarah Serafini, die intensiv zur Frage recherchiert hat, ob man gegen Polizisten und Polizistinnen vor Gericht überhaupt keine Chance hat. Hoi Sarah.
Hoi Dominik.
Bei den Recherchen, die du gemacht hast, Sarah, hast du eine Frau kennengelernt, die bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt wurde. Kannst du uns einmal erzählen, was da Mitte Januar 2022 in der Kirche St. Anton in Zürich genau passiert ist?
Es geht um Julia Novak, so nenne ich sie in meiner Recherche. Sie ist sehr eine gläubige Frau und sie wollte an einem Gottesdienst teilnehmen. Es war ein Monat, bevor die Corona-Massnahmen aufgehoben worden sind. Es hat aber noch die Zertifikatspflicht gegolten. Sie hat sich dann aber nicht an das gehalten und hat sich reingeschlichen in die Kirche und hat sich im hinteren Teil auf eine Kirchenbank gesetzt. Sie hat gesagt, sie hätte eine Maske angehabt und hat darum eigentlich das Gefühl gehabt, das sollte lange. Die Mitarbeiter der Kirche, unter anderem auch der Priester, haben dann das Gespräch mit ihr gesucht. Sie hat sich aber geweigert, zum Kirche zu verlassen. Also haben dann die Mitarbeiter der Polizei angerufen.
Okay, und dann ist die Polizei gekommen. Wie hätten die reagiert?
Die Polizei sagt, sie hat zuerst versucht, mit ihr zu reden. Weil die Frauen aber nicht reagiert haben, haben sie es auch auf Englisch probiert. Und man hat ihr dann schließlich gesagt, wenn sie jetzt nicht geht, dann werden wir sie polizeilich rausbegleiten.
Also da haben sie zuerst relativ gut reagiert, also einfach das Gespräch gesucht und versucht zu verstehen, was da läuft. Und nachher, was ist denn, wo ist es eskaliert?
Eskaliert ist dann eben eigentlich bei dem Rausbegleiten. Die Frau ist dann links und rechts von zwei Polizisten am Arm oder Arm gepackt worden. Hat sie einen Escort-Griff genommen, das heisst, man hat ihre Arme wie hinter dem Rücken eigentlich verdreht und sie aus der Kirche rausgeschafft. Und bei dieser Aktion hat man ihr den Oberarmknochen gebrochen.
Das klingt jetzt aber recht brachial, also bis so ein Oberarm bricht, denke ich mir, braucht es einiges. Sehen denn Julia Novak und die Polizei das genau gleich? Oder gibt es unterschiedliche Perspektiven auf das
Geschehen? Nein, die Polizei sagt, die Novak habe sich wahnsinnig renitent verhalten, sie habe sich gewehrt, sie habe die Polizisten versucht zu ginken und sich dann absichtlich in den Escortgriff hineingehen lassen. Sie sei also eigentlich selber die Schuld, dass ihr Arm gebrochen ist. Und Julia Novak sagt aber, die zwei Polizisten sind beides Männer. Sie sind grösser, sie sind schwerer und stärker als sie. Hat sie wahnsinnig brutal aus den Kindern rausgezerrt.
Mhm. Jetzt, da steht eine Aussage gegen Aussage. Gibt es denn irgendwelche Zeugen oder Zeuginnen, die das auch beobachtet haben oder die da haben können im Verfahren etwas sagen?
Ja, es sind dann im Verlauf des Verfahrens auch Mitarbeiter von der Kirche einvernommen worden. Aber ob jetzt sie sich in den Escortgriff reingehen lassen hat oder ob jetzt die Polizisten die Schuld sind, dass jetzt der Knochen gebrochen worden ist, das hat man jetzt von außen nicht so gut können feststellen.
Mhm. Jetzt der Einsatz ist ja in der Corona-Zeit, hast du geschildert. Mhm. Ich meine, jetzt sind die Nerven ja generell ein bisschen blank gelegen bei den Leuten. Hat das eine Rolle gespielt, hast du das Gefühl?
Also ich finde, Polizisten sind ja genau für solche Situationen ausgebildet, also zum eben genau in schwierigen Situationen, angespannte Situationen, wo zum Teil ja noch viel krasser sind jetzt als jetzt die Szene in dieser Kirche, einen kühlen Kopf zu bewahren und angemessen zu handeln. Und ich finde, angespannte Nerven dürfen eigentlich keine Entschuldigung sein für ein polizeiliches Fehlverhalten.
Was hast du denn das Gefühl, was hätte denn die Polizei sollen machen in dieser Situation? Was wäre am besten gewesen?
Als ich das erste Mal von dieser Geschichte gehört habe, habe ich mich zuerst gefragt, ob es überhaupt nötig gewesen wäre, überhaupt die Polizei zu rufen. Eben, es ist eigentlich die die Pandemie war eigentlich schon fast vorbei. Die Kirche war nicht sehr gefüllt zu dem Zeitpunkt. Die Frau ist relativ allein im hinteren Teil der Kirche gesessen. Sie hatte eine Maske noch. Ja, sie hat zwar die Zertifikatspflicht missachtet, aber um eine Eskalation zu vermeiden, hätte ich sie jetzt wahrscheinlich gewähren lassen. Und zum Polizeieinsatz selber, ja, das finde ich schwierig zu sagen, aber ich finde, eigentlich muss es möglich sein, eine Person, die ja sich in dem Moment in Polizeigewahrsam befindet, nicht körperlich zu verletzen.
Und, meine, unabhängig von der Schuldfrage oder so, ist es ja einfach ein bisschen absurd, dass eine gläubige Person in eine Kirche gehen will und am Schluss kommt sie mit einem gebrochenen Arm raus, nur weil sie kein Zertifikat hat. Das ist ja irgendwie, sind die beiden Sachen total im Ungleichgewicht.
Ja.
Bevor wir da weiter über den Fall von der Julia Novak reden und das anschliessende Strafverfahren gegen Polizisten, möchte ich dir noch eine persönliche Frage stellen. Welche Erfahrungen hast denn du mit der Polizei so gemacht im Laufe deines Lebens?
Ich wohne in Zürich und ich erlebe es sehr oft, dass migrantisch aussehende Personen in Polizeikontrolle geraten. Meiner Meinung nach ist das Racial Profiling und das ist ein grosses Problem, finde ich, in der Stadt. Ich habe auch schwarze Freunde und Freundinnen, die mir berichten, dass sie immer wieder angehalten werden, wenn sie irgendwie an der Langstrasse in den Ausgang gehen. Und mir ist das einfach noch nie passiert, als weiße Person. Und ich habe auch schon an Demonstrationen teilgenommen, teils als Teilnehmerin, aber auch als Journalistin, wo ich den Eindruck hatte, dass die Polizei jetzt nicht verhältnismäßig handelt. Gerade vor einer Woche ist ein Video umgegangen nach der feministischen Demo, wo man Polizisten sehen, die sehr brutal auf Teilnehmerinnen einprügeln, mit Schlagstöcken und auch mit so Karate-Kick. Da habe ich mich schon gefragt, ist das wirklich nötig?
Also bei dem Fall, den wir besprechen, geht es nicht um Racial Profiling, einfach, dass wir das noch klar haben, aber das so ein bisschen deine Erfahrungen, oder, die du gemacht hast mit der Polizei. Hast denn du auch gute Erfahrungen gemacht?
Ich selber wirklich nicht. Sogar, als ich auch schon mal als Betroffene auf einem Polizeiposten war, wo mir etwas geklaut worden ist und ich wollte das rapportieren für die Versicherung, ja, dann nachher, hat dann der Polizist gesagt, der Ort, wo ich mich aufgehalten habe, dort hätte es ganz viele Maghrebiner rum und das, ja, es kommt mir halt häufig vor, dass dort geklaut werde.
Das hat dann deinen Eindruck gerade bestätigt quasi?
Ja, irgendwie schon, ja. Aber was ich weiss, nicht aus eigener Erfahrung, sondern auch aus Recherchen oder von anderen Geschichten, die mir zugetragen worden ist, dass inzwischen die Stadtpolizei Zürich häusliche Gewalt sehr ernst nimmt und auch schnell kommt, wenn sie gerufen wird. Und das finde ich einen sehr wichtigen Fortschritt, ja.
Also ich habe ja vor allem im Straßenverkehr mit der Polizei Erfahrungen gemacht, also beim Velofahren, bei Kontrollen. Die haben sie eigentlich, habe ich es immer recht so okay erlebt. Die haben gesagt, was sie zu sagen haben. Ich habe gesagt, was ich meine und bin dann weitergefahren oder habe dann auch mein Verhalten ein bisschen angepasst oder so. Und ich weiß auch noch, einmal, wir hatten dann zumal einen VW-Bus gehabt, haben wir ein Telefon bekommen von der Polizei, wo uns gefragt hat, wissen Sie eigentlich, wo Ihr VW-Bus steht? Und dann haben wir gesagt, ja, da unten in der Strasse. Und dann haben sie gesagt, nein, der steht irgendwie im Wald Hönk. Und dann ist offenbar unser VW-Bus gebraucht worden als Fluchtauto von Räubern, die eine Pizzeria ausgeraubt haben. Also wo weißt du, einen VW-Bus kannst du also eine Tür aufmachen und dann kannst du eigentlich auf gleicher Ebene hast du den Tresor reinrühren. Und offenbar haben sie drum einen VW-Bus genommen. Und dann haben wir also unseren VW-Bus wieder zurückbekommen. Man muss auch wissen, der VW-Bus hat einen total schwachen Motor gehabt. 40 Stundenkilometer hat er geschafft, da hocken drauf. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie die jetzt da auf Hönk rauf mit 40 flüchten. Also auf jeden Fall, auch das war am Schluss nicht schlechte Erfahrung gewesen. Also eben, ich hatte eigentlich eine gute Erfahrung.
Yeah.
Eben, du hast gesagt, du hast wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn jetzt du recherchierst, wenn du in so eine Geschichte hineingehst, spielt denn die Haltung gegenüber der Polizei bei so einer Recherche keine Rolle? Oder wie gehst du mit dem um?
Ich glaube, die persönliche Haltung spielt immer eine Rolle, wenn man in eine Recherche hineingeht. Und ich habe jetzt wie gefunden, dass ich eher kritisch eingestellt bin gegenüber der Polizei, hat mir bei dieser Recherche geholfen, weil ich finde, die Polizei hat eine wahnsinnig grosse Verantwortung, oder? Sie ist die Staatsgewalt, sie muss die Gesetze durchsetzen, wenn nötig darf sie das ja auch mit Gewalt machen und ich finde, da muss man ihnen auch sehr genau auf die Finger schauen und dort finde ich eine kritische Haltung wichtig und richtig.
Und hast du aber manchmal auch ganz bewusst versucht, gegen dein Erleben oder so auch zu denken oder zu recherchieren oder gegen zu korrigieren? Oder wie macht man das?
Das macht man immer. Und man schaut dann auch, dass man andere Leute zu Wort kommen lässt, die vielleicht eben nicht der eigenen Haltung entsprechen. Und das habe ich dann auch gemacht im Text. Zum Beispiel mit einem Anwalt, der viele Polizisten vor Gericht verteidigen. Mhm. Oder dass man dann eben auch Statement von der Staatsanwaltschaft einholen
kann. Ja. Ja, da kommen wir ja alles zu. Jetzt wieder zurück zu der Julia Novak hier in der Kirche St. Anton in Zürich und dem verhängnisvollen Tag Mitte Januar 2022. Ihr ist ja bei dem Polizeieinsatz der Oberarm gebrochen worden. Wie ist nachher die Sache weitergelaufen? Also zur Kirche ausgeführt?
Ja. Und dann hat sie wahnsinnige Schmerzen gehabt und man hat sie ins Spital gebracht. Und dort hat man gesehen, dass der Oberarm gebrochen ist und dass ein Nerv irgendwie eingeklemmt oder gequetscht war. Sie hat dann müssen operieren, eine Platte einsetzen und ist 6 Tage im Spital gewesen. Sie hat grosse Schmerzen gehabt und hat dann nicht mehr arbeiten können. Und sie hat sich dann entschieden, dass sie wieder Anzeige machen wegen Körperverletzung.
Das ist ja recht massiv. Und hat sie dann irgendetwas noch von diesen Polizisten gehört? Die haben ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass sie dieser Frau weh gemacht haben, oder?
Ja, aber sie sind der Meinung gewesen, dass es ja nicht dass sie nicht schuld sind, sondern Julia Novak ist schuld. Also nein, sie haben sich nie bei ihr gemeldet.
Also das ist ja noch schwierig zu verstehen. Also wenn ich jetzt jemandem wehtue und auch das Gefühl habe, ich bin ihm recht. Also zumindest gehe nachfragen, tue ich ja und kann ja mit dem auch ein bisschen deeskalieren, oder? Also ich kann mir vorstellen, wenn man sich gar nicht meldet, dass es dann umso mehr der Julia Novak gekocht hat.
Andererseits könnte ja das auch als ein Schuldeingeständnis wahrgenommen werden und vielleicht haben sie es auch darum nicht gemacht.
Und dann können sie eigentlich nicht so reagieren, wie sie als normale Menschen würden reagieren.
Vielleicht, ja.
Okay. Aber dann hat sich dann Julia Novak ja entschieden, gegen die Polizisten gerichtlich vorzugehen. Hat sie das ganz allein machen?
Nein, sie hat einen Anwalt oder eine Anwältin gesucht, hat dann aber lange niemanden gefunden, der ihren Fall übernehmen will. Ihr ist gesagt worden, Anzeige gegen Polizisten, das sei eigentlich aussichtslos, das sei vergebene Bemühungen. Und irgendwann ist sie dann an eine Frau geraten, die sozusagen frisch von der Jus-Schule gekommen ist. Eine junge Anwältin, die gesagt hat, doch, das mache ich jetzt, ich übernehme den Fall. Ich finde, diese Frau ist das ist eine Ungerechtigkeit, die ihr da widerfahren ist. Und die hat dann für sie Anzeige gemacht gegen die Polizei.
Dann hat die Anwältin Strafanzeige gemacht und dann ist also der Polizist dann nachher vor Gericht gezogen worden, oder?
Ja, nein, so einfach ist es eben nicht. Im Kanton Zürich gibt es ein Ermächtigungsverfahren. Wenn man eine Anzeige macht gegen Behördenpersonen, die dazu gehören, Polizisten auch, muss zuerst das Obergericht entscheiden, ob die Strafverfolgung erlaubt wird. Der Grund ist, damit sollen sie durch Strafanzeigen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten geschützt werden, damit sie können normal weiterarbeiten können. Und das ist auch bei Julia Novak so gewesen. Das ist zuerst ein Ermächtigungsverfahren gewesen, wo dann eigentlich eingeleitet worden ist.
Das ist eigentlich recht erstaunlich, oder? Dass der Staat einem zuerst muss erlauben, dass man gegen seinen bewaffneten Arm da vorgeht. Das wirkt ja irgendwie stossend. Wie häufig kommt denn das im Kanton Zürich vor?
Ich habe Zahlen vom 2023. Das sind die letzten öffentlichen Zahlen. Dort hat es 53 Fälle gegeben, wo ein Ermächtigungsverfahren durchgeführt worden ist gegen Polizisten. Und in 50% von allen Fällen ist dann die Strafverfolgung nicht erlaubt worden.
Mhm. Also auch das wird wahrscheinlich die Betroffenen eher zum Kochen bringen. Also wenn es der Staat in der Hälfte der Fälle einfach sagt, nein, gegen Polizisten oder eben andere, es sind ja nicht nur Polizisten, es sind andere öffentlich Staatsangestellte, genau. Darf schon gar kein Strafverfahren führen. Das erhöht doch Frustration und Ohnmacht.
Ja, und Kritikerinnen sagen auch oder fragen sich, warum das so ein Privileg für Polizisten und andere Staatsangestellte überhaupt braucht. Man könnte ja unbegründete Strafanzeigen auch mit einer Nicht-Anhandnahme erledigen.
Okay, gibt es denn das in allen Kantonen?
Nein, ursprünglich eingeführt worden sind Ermächtigungsverfahren eigentlich nur auf Bundesebene, damit man Politiker und Politikerinnen vor unbegründeten Anschuldigungen schützt. Und später haben dann eben der Kanton Zürich, St. Gallen und Appenzell-Innerrhoden das auch für sich auf kantonaler Ebene übernommen. Und in den anderen Kantonen kennt man das nicht. Also wenn es eine Anzeige gegen Polizisten gibt, dann geht es zu der Staatsanwaltschaft und die eröffnet dann ein Verfahren.
Genau, wenn sie finden, da ist gar nichts dran, das ist Nasenwasser, dann wird der Polizist oder wird der Staatsbeamte auch nicht gross belastet, weil die können einfach sagen, wir nehmen das gar nicht an Hand und so, dann ist das auf dem Tisch. Gibt es denn Bestrebungen, das im Kanton Zürich wieder abzuschaffen?
Weißt du, ich weiss nicht, nein.
Okay. Und jetzt im Fall Novak, wie ist das weitergegangen mit dem Ermächtigungsverfahren? Ist die erteilt worden?
Nein, also eigentlich genauso, wie das die Anwältin schon gedacht hat, hat dann das Zürcher Obergericht die Ermächtigung nicht erteilt. Es hat argumentiert, eben die Verletzung, das sei eine Folge von dieser Gegenwehr von der Julia Novak. Und die Anwältin von der Novak hat dann gegen den Entscheid vom Obergericht Rekurs eingelegt und ist zum Bundesgericht gegangen. Das Bundesgericht hat dann die Beschwerde gut geheissen und hat geschrieben, es ist insbesondere nicht evident, dass die Entfernung der Beschwerdeführerin aus der Kirche angesichts ihres Widerstands zu einer Körperverletzung führen musste.
Also das Bundesgericht hat jetzt das Obergericht zurückgepfiffen.
Richtig.
Wo stehen wir denn da? Wie viel Zeit ist denn da schon vergangen und wie viel Geld ist da schon ausgegeben worden?
Wie viel Geld, weiss ich nicht. Ich kenne das Honorar nicht von der Anwältin. Aber es ist ein Jahr seit dem Vorfall vergangen, bis zum Bundesgerichtsurteil.
Und ich würde jetzt mal schätzen, also aus meiner Erfahrung für die Steuerzahlerin, wären das ein paar Tausend Franken gewesen sein, weil das sind ein paar Arbeitsstunden von hochqualifizierten Richter und Richterinnen und so. Also einfach, das Ermächtigungsverfahren kostet in dem Sinn auch den Steuerzahler.
Yeah.
Also jetzt sind wir am Punkt, da hat das Bundesgericht gesagt, hey, ihr müsst ermitteln und dann haben die Strafverfolger müssen arbeiten. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat in fast 2 Jahren nach dem Vorfall mit den Befragungen angefangen. Gell? Wie hat das Julia Novak erlebt, denn die Befragungen?
Ja, sie hat das Gefühl gehabt, dass die Staatsanwaltschaft sie nicht ernst nimmt. Sie haben ihre komische Frage gestellt, zum Beispiel, und das ist auch so protokolliert in den Papieren, die ich bekommen habe, wie sie es dann mit der Nächstenliebe hätte. Und ob es dann wirklich eine Nächstenliebe sei, ohne Maske und ohne Zertifikat in der Kirche zu sitzen. Also irgendwie eine Frage, die einfach gar nichts mit dem ganzen Vorfall zu tun hat.
Okay. Und die Staatsanwaltschaft hat was gemacht? Ist vor Gericht gegangen mit dem Ganzen? Oder?
Nein, sie haben dann, nachdem eben Zeugen und Novak und die Polizisten befragt worden sind, haben sie sich dann entschieden, dass sie das Verfahren einstellen im Oktober 2024. Das heisst, es ist ja dann was 2 Jahre eigentlich, 2,5 Jahre nach dem Vorfall selber ist eingestellt worden. Sie haben das so begründet mit dem renitenten Verhalten von der Julia Novak und das Verhalten von der Polizisten sei nicht unverhältnismäßig gewesen. Und man wüsste zwar nicht genau, wie das der Oberarm gebrochen ist, wie das es zu einem Bruch gekommen ist, aber die Novak hätte in Kauf genommen, sich selber und auch die Polizisten bei dieser Aktion zu verletzen.
Aber jetzt gleich noch die Frage, weißt, wenn jetzt eine Staatsanwaltschaft oder auch jetzt das Obergericht von dem renitenten Verhalten redet und du sagst, es steht ja nur Aussage gegen Aussage, wie kommt denn das Gericht oder wie kommt eine Staatsanwaltschaft dazu, zu sagen, sie ist renitent? Also das Verhalten ist renitent gewesen, auf was stützen sie sich denn da? Einfach mehr auf die Aussagen vom Polizisten?
Ja, vermutlich schon. Was ich stossend finde, ist vor allem, man untersucht es ja man hat es wie nie richtig untersucht. Und sie sagen es ja sogar selber, oder die Staatsanwaltschaft sagt es ja sogar selber, man weiss nicht genau, wie dass es zum Bruch gekommen ist vom Oberarm. Und es geht ja genau darum, diese Frage zu klären. Und das ist für mich stossend. Ich finde, dort müsste doch die Staatsanwaltschaft das Interesse haben, das genau aufzuklären.
Also, dass du den Eindruck hast, man glaubt halt, wenn Aussage gegen Aussage steht innen ein Polizist oder der Polizist, das sind ja 2 oder 3 gewesen.
Es sind 2 Polizisten gewesen, ja.
Genau. Ja. Als jetzt der Betroffenen selber, also dass es wie eine Vorgenommenheit gibt.
Ja, und das Ungleichgewicht, ja.
Okay. Aber du hast nicht direkt mit Julia Novak zu tun, mit ihrer Anwältin und so. Vielleicht noch so eine Einschätzung. Oder man könnte ja meinen, da geht jemand in die Kirche, haltet sich nicht an die Zertifikatspflicht. Also eh schon ein bisschen eine Person, die sich nicht an die Normen haltet. Und jetzt klagt sie auch noch und bleibt hartnäckig dran. Also man hat so das Gefühl, das geht in Richtung, kann auch in Richtung einfach renitente Person, jetzt, ich sage es jetzt, auch von dem Verhalten her gehen. Oder halt, das andere ist wirklich die Überzeugung, das ist eine Ungerechtigkeit und das darf so nicht ungeahndet bleiben, wird auch anderen weiteren Menschen dienen, wenn ich mich da wehre. Wie hast du das dir überlegt? Oder, und zu welchem Schluss bist du gekommen?
Ich bin dort auf der Seite der Anwältin, die auch sagt, das ist eine Ungerechtigkeit, die ihr da widerfahren ist und dagegen wollen wir uns wehren. Einfach eben, dass es nicht einmal richtig angeschaut wird, dass sie zuerst nicht einmal die Ermächtigung erteilen wollen und das Verfahren überhaupt eröffnen, dass sie dann nachher das Verfahren sofort wieder einstellen. Und offenbar wie kein Willen ist, dort genau anzuschauen, was da passiert ist. Ich finde das schon stossend.
Also zu wenig genau hinschauen, auch damit auch keine vertiefte Begründung liefern. Ja. Und aus dem heraus entsteht auch dein Eindruck, hey, da macht
und selbst wenn es eine renitente Person ist, das haben wir vorher schon gesagt, die Polizei hat da einen ganz wichtigen Auftrag vom Staat. Und wenn sie den nicht so kann wahrnehmen kann, dass da Personen unverletzt bleiben, dann finde ich das, ja, finde ich ungut.
Also auch, es ist, glaube ich, so kleingewachsene Personen, feine Personen, stellt sich das vor, eine Frau in die Kirche geht und jetzt wird sie rausgeführt und dann bricht man in den Arm, dann hat man irgendwie schon das Gefühl, das stimmt, passt etwas nicht zusammengeht. Bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ch/app. Eben Sarah, du hast uns vom Fall von der Julia Novak erzählt, wo vor Zürcher Obergericht hängig ist jetzt, oder? Also nach jeder Einstellung angefochten. Dabei haben wir einige Besonderheiten kennengelernt, die bei einem Strafverfahren gegen Polizisten gelten. Also, dass viele Anwältinnen solche Verfahren schon gar nicht führen wollen. Und dass im Kanton Zürich und zwei weiteren Kantonen der Staat selber muss erlauben, dass man überhaupt darf gegen Polizisten Verfahren führen. Ist denn das alles menschenrechtskonform oder gibt es auch da Kritik dran?
Doch, es gibt Kritik. Es gibt NGOs, es gibt Anwältinnen und Anwälte in der Schweiz, die das kritisieren. Und dann gibt es auch den UNO-Menschenrechtsausschuss, der seit über 20 Jahren den ungenügenden Rechtsschutz gegen Polizeigewalt in der Schweiz kritisiert. Sie tun das alle 8 Jahre überprüfen und jetzt eigentlich 2001, 2009, 2017 haben sie jedes Mal sich wiederholt und eine scharfe Kritik gegenüber der Schweiz ausgesprochen.
Und was genau haben sie kritisiert?
Dass es in der Schweiz immer wieder zu Polizeigewalt gegenüber verhafteten und inhaftierten Personen kommt und vor allem, dass es keine unabhängige Beschwerde- und Untersuchungsstelle gibt, die diese Fälle aufarbeiten. Und seit Jahren empfiehlt eigentlich eben die UNO, dass man solche Stellen schafft, wo man sich beschweren kann, wo man sich Hilfe holen kann. Und es ist einfach in den letzten 20 Jahren nichts passiert.
Also gleich noch der Punkt, eben, dass es keine unabhängige Untersuchungsstelle gibt. Was steckt denn da dahinter? Also wieso? Was ist denn nicht unabhängig, wenn jetzt die untersuchen?
Ja, an wen würdest denn du dich wenden, wenn du jetzt etwas... wenn du jetzt Opfer geworden wärst,
ich würde irgendwie auf eine Polizeiposten gehen und würde Anzeigen machen und das sind nachher Polizistenkollegen. So, das ist dann, ja. Gibt es nicht auch Kritik aus der Wissenschaft?
Ich habe für meine Recherche auch mit dem Markus Moller geschwätzt. Er ist ein bekannter Strafrechtsexperte in der Schweiz und selber auch Kommandant gewesen bei der Kapo in Basel-Stadt und vorher ist er auch lange Staatsanwalt gewesen. Also er kennt eigentlich wie beide Seiten, was sehr interessant ist. Und er hat gesagt, dass die Staatsanwälte die nur ungern eigentlich gegen Polizisten ermittelt, weil das sind ja sozusagen wie die eigenen Mitarbeiter. Und da muss man sich schon im Klaren sein, wenn es ein Verfahren gibt, dann liegt die Leitung vom Verfahren bei der Staatsanwaltschaft. Und die Polizisten, die sind dann eigentlich die, die gehen Befragungen machen, die gehen raus, gehen Beweis suchen. Also sind eigentlich wie die engsten und wichtigsten Mitarbeitenden von der Staatsanwaltschaft selber. Und plötzlich müssen eigentlich die Staatsanwaltschaften gegen diese Leute ermitteln. Oder
wo sie schon an der Kaffeemaschine treffen und zusammenarbeiten.
Und das Büro Tür an Tür haben.
Ja. Also nicht nur, dass ich jetzt auf den Polizeiposten müsste gehen und Polizistenkollegen müsste eine Anzeige machen, sondern auch, dass nachher auch auf der Ebene Staatsanwaltschaft, also bei dem, der dann nachher die Untersuchung leitet, auch eine Befangenheit da wäre.
Und viel zu grosse Nähe, ja.
Das leuchtet eigentlich ein. Gibt es denn Ansätze oder Überlegungen, wie man das Problem könnte entschärfen?
Ja, der Markus Muller hat gesagt, etwas, was man könnte machen, wäre zum Beispiel, dass man die Leitung von diesen Verfahren würde ja ausserkantonale Staatsanwaltschaften übertragen. Das wird tatsächlich auch gemacht in gewissen Kantonen, zum Beispiel im Aargau, Solothurn oder Basel-Land.
Okay, das ist eigentlich schon mal ein Ansatz. Können wir mal die Ermächtigungsverfahren rauskippen, hier in Zürich und Appenzell-Innerrhoden und St. Gallen und nachher auch noch ausserkantonale Staatsanwaltschaften einführen. Das wären wahrscheinlich schon mal zwei Ansätze. Und was meinen jetzt die Leute, die Polizisten verteidigen? Du hast am Anfang ja erzählt, du hast auch mit einem Anwalt geredet, der Polizisten verteidigt. Teilen die Kritik?
Ja, ich habe mit dem Thomas Sprenger geschwätzt. Er ist ein Anwalt, der oft den Polizisten verteidigen. Und zwar schon seit 20 Jahren. Und dort hat er über 150 Strafverfahren, bis 150 Strafverfahren dabei gegen Polizisten. Und nur 6 von diesen 150 sind dann tatsächlich vor Gericht gekommen. Und von diesen 6 hat es 2 Verurteilungen gegeben. Das eine wegen Amtsmissbrauch und Körperverletzung. Und im anderen Fall ist es um Amtsmissbrauch und Veruntreuung gegangen.
Also wenn von 150 nur 6 vor Gericht sind gekommen, dann sind wahrscheinlich alle anderen irgendwie schon in der Ermächtigung, also ist die Ermächtigung nicht erteilt worden oder es ist noch ein Verfahren eingestellt.
Ja.
So. Wieso denn so viele Einstellungen?
Der Sprenger sagt, der Staat schaut bei Anschuldigungen gegen Polizisten immer sehr genau an und tut schon bei einer minimalen Verdachtslage ein Verfahren einleiten. Wobei meiner Meinung nach das beim Fall von der Julia Nowak genau nicht der Fall war. Man hat ja bei ihr eben nicht wollen, ein Verfahren eröffnen bei einer minimalen Verdachtslage, die meiner Ansicht nach ja eigentlich da war. Der Sprenger sagt aber auch, dass Polizisten in so einem Verfahren eigentlich institutionelle Vorteile geniessen. Es gibt nämlich meistens 2 bis 3 Polizisten, die irgendwie bei einem Einsatz dabei sind und auf der anderen Seite steht eine Person, wo etwas passiert und dann genau gegen den Polizisten möchte vorgehen. Und da gibt es ein Ungleichgewicht und man muss sich auch im Klaren sein, nach so einem Polizeieinsatz, dann gibt es meistens ein Gedankenprotokoll und die Polizisten, die sprechen sich vielleicht auch miteinander ab. Wie hast du das erlebt und was schreiben wir jetzt genau da rein? Das heisst, die Version von der Polizei stimmt halt.
Ist kongruent.
Ist kongruent, ja, während die andere Seite vielleicht dann halt eher auch vielleicht widersprüchlich ist.
Okay. Ja. Und das ist so wie bei der Julia Nowak auch. Du hast gesagt, es waren 2 Polizisten gewesen, oder, die dort dabei waren. Sie ist allein und das spielt wahrscheinlich nur schon die Menge, wenn man Aussage gegen Aussage steht, 2 gegen 1 quasi, spielt ein bisschen eine Rolle. Zumindest also kann man sich vorstellen, dass das eine Rolle könnte spielen. Was sagt denn die Staatsanwaltschaft Zürich zur Kritik, zum Beispiel am Ermächtigungsverfahren und zum Vorwurf, ihre Staatsanwältinnen und Staatsanwälte seien befangen, wenn sie gegen Polizisten ermittelt? Hast du von ihnen auch eine Antwort bekommen?
Ja, sie sagen, man würde natürlich immer mit bestem Wissen und Gewissen und der gleichen Sorgfalt auch Anzeigen gegen Polizisten bearbeiten. Und dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte von sich aus in Ausstand treten, wenn sie mit den beschuldigten Polizisten und Polizistinnen befreundet sind. Oder mit ihnen näher zusammenarbeiten. Also sie weisen eigentlich die Kritik von sich, dass sie da irgendwie zu näher sind oder dass da irgendwie dass da irgendwie ungenau geschafft wird.
Also jetzt, wenn man mal den Rechercheweg von dir ein bisschen anschaut, dann hast du eigentlich einzelne Indizien und doch Indizien einige Indizien gefunden, die darauf hindeuten, dass jetzt da sowohl bei der Julia Nowak im Konkreten eben nicht genug ist hingeschaut worden oder dass es im Verfahren, so wie es konstruiert ist, immer wieder so ein bisschen staunende Erlebnisse gibt, dass es zugunsten vom Staat konstruiert ist, also mit dem Ermächtigungsverfahren oder auch eben mit denen, dass häufig zwei Polizisten involviert sind, drei Polizisten und mit dem schon ein bisschen ungleich lange Spiesse sind. Das ist so ein bisschen die Faktenlage, oder? Wo du bist gestanden nach der Recherche.
Ja, ich meine, nach was ich gesucht habe, eigentlich während der ganzen Recherche, sind Statistiken gewesen, wo irgendwie mir ein bisschen Aufschluss darüber gegeben hätte, wie oft werden dann Verfahren gegen Polizisten eröffnet, wie oft werden sie eingestellt, wie oft kommt es zu einem Gerichtsfall, wie oft werden sie freigesprochen, wie oft werden sie schuldig gesprochen. Und die Statistiken, die fehlen halt einfach.
Also die offiziellen, es gibt nur die Aussagen vom Herrn Sprenger mit seinen 150 genau. Verfahren und so. Das
Einzige, was es gibt, ist, dass ich vom Kanton Zürich gefunden habe, eben die Ermächtigungsverfahren, wie oft werden Ermächtigungsverfahren durchgeführt, wo Polizisten involviert ist, sind aber abgesehen von dem gibt es einfach keine Zahl. Es ist eine absolute Blackbox.
Also eigentlich. In der Kriminalstatistik werden irgendwie Verfahren gegen Polizisten und Polizistinnen nicht spezifisch geführt und beobachtet und so. Okay, das wäre eigentlich schon mal die Grundlage, wenn man überhaupt Lösungen suchen möchte. Dann müsste man es ja können vermessen, oder? Nimmt jetzt mal so ein bisschen an.
Ja, finde ich auch, ja.
Jetzt vielleicht noch über Lösungsansätze. Wir haben schon darüber geredet, wir können die Ermächtigungsverfahren in diesen drei Kantonen abschaffen. Wir können ähnlich wie Kanton Aargau und Co. können ausserkantonale Staatsanwälte einsetzen für die Untersuchungen. Gibt es denn noch andere Lösungsansätze, die diskutiert werden?
Ja, ich denke, die Kritik eben von der UNO, dass es wirksame Beschwerdestellen braucht für Opfer von Polizeigewalt, das wäre etwas Wichtiges, dass es in allen Kantonen eingeführt wird. Und auf der institutionellen Ebene, oder das, was der Sprenger auch angesprochen hat, oder der Mohler, mit der grossen Nähe zwischen der Staatsanwaltschaft, der Polizei und dann aber auch Richter, dass die oft in den gleichen Gebäuden arbeiten. Nehmen wir das neue Polizei- und Justizzentrum in Zürich, wo das ist ja wie Gefängnis, Staatsanwaltschaft und Polizeibüro in einem. Das ist sicher etwas, wo vielleicht eine räumliche Trennung würde gut tun. Und eine andere Idee, die auch schon geäussert worden ist, oder wo es zum Teil schon gibt, ich glaube in Bern ist das so, dass es nebst ausserkantonalen Verfahrensleitungen auch speziell eingesetzte Verfahrensleitungen gibt für Fälle von der Polizei. Also dass dann halt nicht die normale Staatsanwaltschaft ermittelt, sondern oder das Verfahren leitet, sondern eben eine spezifische Staatsanwaltschaft für solche Fall von Polizeigewalt.
Okay. Jetzt nehmen wir mal die wirksamen Beschwerdestellen für Opfer von Polizeigewalt. Hätte denn so etwas der Julia Nowak geholfen? Oder, wir haben ja vorher davon geredet, dass Polizisten kein Schuldeingeständnis machen wollen. Sie wollen nicht einmal irgendwie nachfragen, wie es jemandem geht, wo sie verletzt haben. Hätte das geholfen?
Ich denke schon. Ich glaube, man ist einfach wahnsinnig allein, wenn einem so etwas passiert. Eben, man weiss nicht, wohin wendet man sich. Man sucht eine Anwältin, einen Anwalt, man findet keinen. Vielleicht, wenn es jetzt irgendwie einen Ort gegeben hätte, wo man sich hätte anwenden können und sich auch beraten lassen, was kann man jetzt machen, wäre es für sie einfacher gewesen. Und es ist ja dann auch oft eine Frage nicht nur vom Zugang zu irgendwie Leuten, die einem unterstützen, sondern auch vom Geld. Das muss man sich können leisten, Anzeigen machen gegen die Polizei und eben so jetzt für Gerechtigkeit zu kämpfen. Das sind dann grosse Summen, die sich dann da sammeln.
Und was auch zu überlegen wäre, ich glaube, etwas, was Kanton Zürich auch will fördern, sind so Mediationen, also dass es eben nicht zu Strafverfahren kommt, sondern dass die Leute, die verstritten sind, miteinander reden. Das fällt mir jetzt hier so ein bisschen auf. Oder Julia Nowak hat wahrscheinlich die Polizisten erst vor Gericht wieder gesehen. Oder bei Einvernahmen auch.
Es hat ja nie ein Gerichtsverfahren gegeben, jetzt in ihrem Fall.
Du hast recht. Nein, Julia Nowak hat ja eigentlich die Polizisten gar nicht mehr gesehen. Und einfach mein Erleben ist, wenn mir jemand Unrecht tut oder ich das Gefühl habe, jemand hat mir Unrecht da, wenn ich nur schon mit dem kann reden, dann löst das ja so sehr viel. Oder? Und wenn ich mir jetzt überlege, wie man versucht, Mediationen im Strafverfahren herbeizuführen, also wenn es Mediationsstellen gäbe, die wo zwischen Polizisten und Betroffenen würd versuchen zu vermitteln und die Polizisten auch in dem Rahmen, wie soll ich sagen, nicht müssten sich behaften lassen, also sagen wir jetzt, eben, dass es nicht kann, dass ein Schuldeingeständnis ausgelegt werden, dass es eine Art wie ein befreiter Forum gibt vor einem Strafverfahren, wo du miteinander kannst reden.
Für das bräuchte es wie eine offene Fehlerkultur, wahrscheinlich auf beiden Seiten, oder? Also je nachdem, also bei der Polizei einerseits, dass sie wie können sagen, oh, da ist schon offenbar der Einsatz, der ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Jetzt sitzen wir mit dieser Person zusammen und entschuldigen uns oder was auch immer. Aber ja, das ist oft nicht der Fall. Das ist übrigens auch noch interessant, was ja oft passiert, wenn Polizisten angezeigt werden, reagieren sie mit einer Gegenanzeige. Und das hat ja wie, also das zeigt ja auch schon ein bisschen, wie weit das wir da oder wie wenig weit wir da mit dieser Fehlerkultur
und wie schnell das die Fronten abgesteckt sind, oder? Ja. Also ich frage mich dann auch, oder, wenn man zum Beispiel bei dem Fall von der Julia Novak nicht genauer hinschaut, ich glaube, ein Polizist hätte wahrscheinlich schon etwas zu lernen, dass so etwas noch nicht passiert, weil das ist ja für die auch blöd. Oder?
Und das Interesse daran, oder? Genau. Also dass man ja auch weiterkommt und dass man irgendwie auch keine Ahnung, sich so weiterbildet, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Mhm.
Jetzt nochmal geschwind zum Rechtsanwalt Thomas Sprenger. Mhm. Der hat ja von sich aus noch ein wichtiges Problem angesprochen, nämlich das Problem von der ungleich langen Spiesse, oder? Also das 2-gegen-1-Verhältnis, also jetzt bei der Aussage, dass meistens 2 Polizisten sind, so ungleich lange Spiesse da sind. Wie könnte man denn so etwas korrigieren?
Ich finde das mega eine schwierige Frage, weil ich glaube, da geht es auch ganz fest um so asozialisierte Sachen, die wir irgendwie verinnerlicht haben. Es geht irgendwie also um das Kollegialitätsprinzip, das ich irgendwie nicht möchte verletzen. Ich
mein, also als Polizistin, wenn
ja, dass ich meine Arbeitskolleginnen jetzt irgendwie in die Pfanne haue und gehen verraten oder so. Und dann eben auch so die Denkmuster, die man in den Kopf hat, so, wem glaubt dann der Staatsanwalt oder der Richter eher? Glaubt er eher an einen Polizisten oder eine Polizistin oder glaubt er eher einem kleinen Drogendealer von der Langstrasse, oder? Und das aufzubrechen, das ist ja wie fast eigentlich ein gesellschaftliches, also ein strukturelles Problem irgendwie.
Also wenn ja der Richter, wenn es mal vor einem Richter kommt, hat man das Gefühl, der ist ja auch im gleichen Team, oder?
Der ist im gleichen Team und der ist auch, der glaubt dann vielleicht der Aussage vom Polizist eher als ein kleinen Kriminellen oder was auch immer, wo vielleicht, weiß auch nicht.
Also der hat jetzt das Gefühl, der Rechtsstaat, den kannst du vergessen, wenn es um Verfahren gegen Polizisten und Polizistinnen geht. Das ist ja recht desillusionierend, oder? Also deine Recherche muss dich jetzt dazu geführt haben, wenn es dir jemals so geht, dass du irgendwie dich gegen Polizisten musst wehren, was würdest du denn machen?
Ich weiss es auch nicht. Ich meine, es ist ja, also weißt, es ist ja nicht so, dass man irgendwie es also Vergleich oder in anderen Ländern oder keine Ahnung, El Salvador oder weiss doch auch nicht, wir haben ja nicht Zustände wie in Südamerika oder so in der Schweiz, aber wenn ich jetzt persönlich ein Problem hätte mit einem Polizist, dann würde ich es mir, glaube ich, gut überlegen, was ich jetzt würde machen, ob ich jetzt da würde dagegen, ob ich wieder Anzeige machen würde.
Wahrscheinlich mit einem gebrochenen Oberarm schon, oder? Also zumindest, dass du sagst, hey, jetzt will ich es einfach probiert haben, dass ich das kann, ich finde das als ungerecht, auch wenn ich weiss, die Chancen sind sehr schlecht. Mhm. Ich will das thematisiert haben, oder?
Ich glaube, ich habe ja wie das Privileg, dass ich einerseits gut Zugang habe zu Wissen oder jetzt auch gerade beim Beobachter zu einer Rechtsberatung, wo mir irgendwie könnte weiterhelfen, irgendwie auch rechtliche Beistand irgendwie leisten. Ich bin auch finanziell so aufgestellt, dass ich mir jetzt so etwas Verfahren vielleicht könnte leisten. Ja, würde ich vielleicht schon machen, aber ganz viele Leute können das nicht machen. Die überlegen sich das vielleicht gar nicht, haben vielleicht auch sprachliche Barrieren, wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und von dem her macht man es dann wahrscheinlich vielleicht einfach nicht.
Also wenn man in diese Situation geratet, jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin, gibt es ja eben das Beratungszentrum vom Beobachter. Wir beraten den Bereich Strafrecht, da kann man sich auch wenden. Also das ist jetzt nicht nur exklusiv dir zugänglich, sondern allen unseren Abonnentinnen und Abonnenten, vielleicht noch zu dem. Und beim Verfahren von der Julia Novak bleibst du da dran und berichtest weiter darüber?
Ja, also es interessiert mich, wie es dort weitergeht. Auf jeden Fall.
Sarah, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Das war Beobachter Radar mit Sarah Serafini und mir, Dominik Strebel. In unseren Shownotes finden Sie mehr Hintergründe zum Thema. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald, lassen Sie sich nicht verhaften.